Danke, dass du für jeden von uns etwas hast, dass du die Situation von einem jeden von uns kennst, weißt, mit welchen Gedanken und Einstellungen wir hierher gekommen sind. Und danke, dass dein Heiliger Geist in der Lage ist, auf jeden ganz individuell einzugehen. Wir möchten aber jetzt in ganz besonderer Weise den Daniel segnen und möchten dich bitten, dass du durch ihn sprichst zu uns, dass du ihm Ruhe gibst und Vollmacht gibst, dein Wort hier zu verkündigen. Hab Dank dafür. Amen.
Amen. Ja, ich möchte alle dazu ermutigen, auch zwischendurch Fragen zu stellen. Manchmal werde ich etwas sagen, das vielleicht nicht gleich verstanden wird, oder da taucht eine Frage auf. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn man einen ganzen Tag lang zuhören muss, dann ist das schon sehr anstrengend, da bekommt man so viele Informationen, und wenn man zwischendurch wieder eine Frage stellen kann, dann kann man vielleicht auch etwas besser verarbeiten. Also ungeniert jederzeit einfach fragen. Ja, wir haben etwas gehört in der Einleitung über die Entrückung. Die Entrückung ist etwas ganz Wunderbares, und Paulus sagt ja, so ermuntert nun einander mit diesen Worten. Die Aussicht auf eine Entrückung, auf die Erlösung ist ein Wort der Ermunterung, und dieses Wort brauchen wir je länger, je mehr, und ich denke, je mehr es in die Endzeit hineingeht, desto wichtiger sind auch diese Worte. Wir müssen immer wieder auch uns daran erinnern, wir werden vor dem kommenden Zorn errettet, wir werden entrückt, und das ist ein ganz gewaltiges Vorrecht. Dieses Thema ist vielleicht wieder ein bisschen in den Hintergrund getreten in der letzten Zeit. Ich möchte dann auch noch erklären, warum das so war. Also, wie gesagt, je mehr wir uns dieser Entrückung nähern, desto mehr brauchen wir auch diese Ermunterung. Die Entrückung ist eigentlich das ganz große Ereignis für die herausgerufene Gemeinde. Wie viele Gläubige in den letzten 2000 Jahren haben dieses Ereignis herbeigesehnt? Wie viele haben schon davon geträumt, einfach aus der Not des Alltags herausgerissen zu werden und bei Christus zu sein? Auch Paulus hat gesagt, er wünschte abzuscheiden, wobei abzuscheiden dann wahrscheinlich mehr ein Sterben ist, weniger ein Entrücktwerden, aber einfach ein Erlöstwerden aus dem Leib dieser Niedrigkeit. Herausgerissen werden aus der Not des Alltags, um ihn anschauen zu können und bei ihm Ruhe zu finden. Sein Lächeln zu sehen, das in Hiob 29 beschrieben wird. Hiob ist ja ein wunderbarer Darsteller auf Jesus Christus. Und in Hiob 29 finden wir ganz viele wunderbare Aussagen, die wir auch in Bezug auf Christus sehen dürfen. Da heißt es nämlich, lächelte ich denen zu, die kein Vertrauen hatten. Da waren also solche, die vielleicht ein bisschen zaghaft waren, und dann lächelt er ihnen zu und sie nahmen das Leuchten meines Gesichts auf. Hiob 29, Vers 24. Oder, wer kennt nicht das wunderbare Lied, wenn nach der Erde Arbeit und Pein, ich in die goldenen Gassen zieh ein, wird nur das Schauen meines Heilands allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Das wird allein Herrlichkeit sein, wenn frei von Weh ich sein Angesicht sehe, Ja, die Entrückung ist ganz eindeutig das größte und schönste und wichtigste Ereignis für die Gemeinde. Endlich sehen wir unseren Herrn Jesus und unseren geliebten himmlischen Vater. Endlich sind wir am Ziel, endlich sind wir befreit von unseren Schwachheiten, Schmerzen und Nöten. Endlich sind wir mit all unseren Geschwistern vereint. Ja, dann kommt das große Wiedersehen mit all denjenigen, die vor uns heimgegangen sind. Dann sind alle Differenzen und theologischen Streitigkeiten beseitigt. Es beginnt die große Ära der Vereinigung, der Einheit, der Freude, des Friedens und der Liebe. Wenn ein Mann und eine Frau hier auf der Erde ein Fleisch werden, dann ist dieses Ereignis ist ein Akt der Liebe und ist ein sehr schöner Akt in der Regel. Aber dieser Akt ist nicht zu vergleichen, ist nur ein schwaches Abbild von dem, was wir erleben werden, wenn wir mit unserem Herrn Jesus Christus vereinigt werden. Das wird alles bisher Dagewesene bei weitem übertreffen, ja ein x-tausendfaches schöner sein als das, was wir hier erleben können. Je mehr wir uns mit diesem Ereignis auseinandersetzen, desto mehr freuen wir uns auch und sehnen uns mit ganzem Herzen danach. Ist die Verheißung der Entrückung nicht eine ganz gewaltige Ermutigung, eine Stärkung? Vor etwa 30 Jahren hatten viele Gläubige eine ganz große Naherwartung und diese Naherwartung war eine große Freude. Ich habe das noch miterlebt als Teenager, wie hier eine große Naherwartung da war, zumindest in unseren Kreisen. Heute ist das aber ziemlich abgeflacht. Viele sind von der spekulativen Prophetie so enttäuscht, dass sie sagen, wer kann denn schon sagen, ob die Entrückung nicht erst in 100 Jahren stattfinden wird. Ich denke, wir haben das alle irgendwie miterlebt. Man hat darüber spekuliert, wann die Entrückung sein könnte. Man ging davon aus, einige gingen davon aus, das ist bestimmt vor dem Jahre 2000. Und wir haben gesehen, diese Spekulationen sind alle nicht eingetroffen. Und das hat natürlich auch zu einer gewissen Ernüchterung geführt und auch dazu, dass man sagt, ja, also wenn wir uns mit Prophetie auseinandersetzen, dann stehen wir nur in der Gefahr, uns zu verspekulieren und das schadet mehr, als dass es nützt. In der Prophetie haben sich schon so viele geirrt, schon so viele haben falsche Berechnungen angestellt, dass es wohl klüger sein wird, wenn wir uns mit der Prophetie gar nicht mehr beschäftigen. Und wenn wir einen solchen Rückschluss machen, dann haben wir etwas ganz Gefährliches gemacht. Prophetie ist nicht so wichtig, sagt sinngemäß Rick Warren in seinem Erfolgsbuch Leben mit Vision. Und deckt damit ein Großteil unserer Bibel einfach wieder zu, indem er den Gläubigen indirekt zu verstehen gibt. Die Beschäftigung mit biblischer Prophetie ist mehr oder weniger überflüssig. Wenn ich sage, Prophetie ist nicht so wichtig, dann kann ich der größte Teil der Offenbarung einfach weglassen, dann kann ich die kleinen Propheten weglassen, dann kann ich die Endzeitreden Jesu kann ich einfach weglassen, die kann ich aus meiner Bibel herausstreichen, sagen, das ist alles nicht so wichtig, mit dem müssen wir uns nicht beschäftigen. Und wenn wir solche Schlussfolgerungen ziehen, nur weil wir in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht haben mit der Prophetie, dann hat natürlich der Feind sehr Freude daran. Gott hat uns die Prophetie gegeben, Gott hat uns alles, was in seinem Wort geschrieben steht, ist für uns wichtig und dürfen wir nehmen, denn sie ist nützlich zur Lehre. Das sagt uns Paulus ganz klar. Infolge der schlechten Erfahrungen in Sachen Prophetie hat man angefangen, das Kind mit dem Bade auszuschütten. Und ohne Zweifel hat der Feind Freude an dieser Entwicklung. Wir werden noch sehen, dass eben gerade das prophetische Wort in der Endzeit eine entscheidende Rolle spielt. Und das, was in der Endzeit wichtig ist, das versucht der Feind mit allen möglichen Mitteln eben den Gläubigen wegzunehmen. Bis hin in die großen Gemeinden hinein, wo man eben sagt, ach, beschäftigt euch doch nicht mehr mit der Prophetie. Wir müssen aus meiner Sicht einfach neu lernen, mit der Prophetie richtig umzugehen. Und ich möchte an dieser Stelle, hast du gerade? Nein. Ah, nicht. An dieser Stelle gerade etwas sagen, wie ich denke, dass wir mit der Prophetie umgehen sollen. Es geht in der Prophetie nicht darum, das genaue Datum einer Entrückung zu berechnen, sondern es geht heute darum, die Zusammenhänge der prophetischen Ereignisse zu erkennen. Dass wenn wir uns mit der Bibel beschäftigen, mit den Siegeln, mit den Posaunengerichten, wenn wir uns mit dem Propheten Daniel beschäftigen, dass wir diese Berichte, die wir da finden, dass wir die einfach mal zur Kenntnis nehmen und versuchen halt, wie ein kleines Kind, das ein großes Puzzle vor sich hat, die Puzzleteile versucht, am richtigen Ort einzusetzen, dass wir mal versuchen, das so einzuordnen, wie es geht. Wohl wissend, dass wir natürlich gerade in der Anfangsphase, aber manchmal auch später noch einige Fehler machen. Und das darf uns aber nicht davon abhalten, uns mit diesem Thema zu beschäftigen. Also wenn wir versuchen, diese Ereignisse richtig einzuordnen, dann entsteht in uns ein ganz wichtiger Entwicklungsprozess, der gerade für die Endzeit von großer Bedeutung ist. Und ich werde heute noch zeigen, warum das wichtig ist, dass wir prophetische Grundkenntnisse haben. Auch wenn wir vieles nicht verstehen aus der Offenbarung, vielleicht aus den Endzeitreden Jesu, auch wenn wir da vieles nicht verstehen, wenn wir hier gewisse Grundkenntnisse haben, dann werden die uns in der Endzeit eine ganz große Hilfe sein, weil wir dann plötzlich erkennen, um was es geht. Also es ist nicht tragisch, wenn wir die Dinge heute vielleicht falsch auslegen, wenn wir sie noch falsch einordnen. Aber wenn wir uns damit beschäftigen, dann haben wir aus meiner Sicht das Richtige gemacht. Je mehr wir dann in die Endzeit hineinkommen, desto klarer werden die Dinge auch erkennbar. Ab bestimmten Ereignissen in der Endzeit kann man sogar wirklich die Tage zählen und die Kalenderdaten berechnen. Ab einer gewissen Zeit. So gibt uns zum Beispiel die Schrift ganz genau darüber Auskunft, wie viele Tage die Frau, die mit der Sonne bekleidet ist, in der Wüste genährt wird, nämlich genau 1260 Tage. Also hier in den letzten 7 Jahren und vielleicht auch schon eine gewisse Zeit vor den letzten 7 Jahren, das ist die 70. Jahrwoche nach Daniel, in dieser Zeit sind eigentlich die Tage sogar exakt definiert, gemäß unserem Worte Gottes. Offensichtlich wollte Gott, dass die betroffenen Menschen, die dann in diese Zeit hineinkommen, ganz genau wissen, wie lange das dauert. Gläubige, die von Prophetie gar nichts wissen, fürchten sich zum Beispiel immer noch vor der Gefahr, einmal das Zeichen des Antichristen auf Stirn und Hand annehmen zu müssen. Also es gibt immer wieder Gläubige, die sagen, wie ist das, wenn ich dann einmal vor der Entscheidung stehen muss, das Zeichen des Antichristen auf die Stirn oder die Hand zu nehmen, kann ich dann bestehen? Und die machen sich darüber Sorgen. Und so viel ich weiß, also alle prophetischen Ausleger, die ich kenne, die ein umfassenderes Wissen haben, die sind davon überzeugt, dass wir gar nicht in diese Situation hineinkommen. Denn das mit diesem Zeichen auf Stirn und Hand kommt nach der Entrückung. Also von daher ist es auch nicht schlecht, wenn wir uns eben mit diesen prophetischen Ereignissen beschäftigen, damit wir auch die Dinge richtig einordnen können. Es ist auch falsch, sich nur auf die Aussagen eines Bruders zu stützen. Ich möchte dazu eine wichtige Stelle lesen, in 1. Korinther 14, Vers 29. Propheten aber lasst 2 oder 3 reden, die anderen lasst urteilen. Propheten haben ja verschiedene Funktionen. Propheten haben nicht nur, haben ja auch die Funktion, dass, wenn jetzt zum Beispiel in einer Gemeinde oder im Leben eines Menschen ein Problem besteht, dann hat der Prophet manchmal eben einen Eindruck, bekommt einen Eindruck und weiß, hier ist jetzt vielleicht das dran. Und es geht aber auch darum, Brüder, die sich mit dem prophetischen Wort beschäftigen, die dann versuchen, zum Beispiel Daniel 8 auszulegen, Widder und Ziegenbock, da gibt es natürlich verschiedene Auslegungsmöglichkeiten, da ist es gar nicht schlecht, wenn man die Auslegung des einen Bruders hört und die Auslegung des anderen Bruders. das ist gar nicht schlecht, wenn man hier einfach mal vergleicht und selber versucht zu prüfen, selber sucht zu urteilen. Es geht also nicht darum, dass wir darüber streiten, welcher Bruder hat jetzt in allen prophetischen Erkenntnissen oder in der Auslegung der Prophetie in allen Bereichen recht, sondern es ist aus meiner Sicht durchaus so, dass gewisse Brüder in gewissen Bereichen einen sehr guten Durchblick haben und andere Brüder haben in anderen Bereichen einen sehr guten Durchblick. Und so ist es auch wichtig, dass wir die Aussagen ein Stück weit miteinander vergleichen. Also wenn es heißt, von den Propheten sollen zwei oder drei reden und die anderen sollen urteilen, dann bedeutet das nicht unbedingt, dass alle drei das Gleiche sagen, sondern im Gegenteil, meistens ist es dann so, dass man drei verschiedene Ansichten hört, damit die anderen urteilen können. Sonst müssten sie ja eigentlich kaum mehr urteilen. Wenn alle drei das Gleiche sagen, dann dürfte es für die anderen, dann müssten sie nur sagen, ja, ist richtig oder es ist falsch. Und ich denke, was auch wichtig ist, wenn wir uns mit Prophetie beschäftigen, wir sollten auch die Fähigkeit erlernen, Auslegungen, die wir nicht nachvollziehen können oder die wir noch nicht ganz verstehen, einfach offen zu lassen. Dass wir das einfach offen lassen, sagen, ja, es ist möglich, dass der Bruder recht hat, es könnte aber auch sein, dass es anders ist. Dass wir das einfach stehen lassen und ich denke, mit der Zeit wird sich das eine oder andere herauskristallisieren. Die eine oder andere prophetische Auslegung wird sich dann als richtig oder falsch erweisen. Zuerst wird uns hier in diesem Text etwas über die Entschlafenen berichtet. Die Entschlafenen. Wir wissen, dass es sich hier um verstorbene Gläubige handelt. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen oder führen. 1. Thessalonicher 4,14, das haben wir gelesen. Also Geschwister, die bereits verstorben sind, werden hier als Entschlafene bezeichnet. Das griechische Wort heißt koinetentas. Und dieses griechische Wort hat meines Wissens auch etwas mit dem Begriff Komma zu tun. Aus der Geschichte von der Auferweckung des Lazarus wird deutlich, dass unser Herr Jesus für den Zustand des Lazarus zwei Begriffe gebraucht. Er braucht einerseits den Begriff, Lazarus ist eingeschlafen, und zwei Verse später, nämlich in Johannes 11,11 und Johannes 11,13, sagt er, redet er von seinem Tod. Das heißt, für Gott ist es so, wenn ein Mensch stirbt, dann ist es für ihn so, wie wenn ein Mensch eingeschlafen ist, aus seiner Sicht. Für uns ist natürlich das Sterben etwas viel, tiefgreifenderes als für Gott. Wenn bei uns ein Mensch stirbt, dann wissen wir, wir werden ihn erst wieder sehen, wenn wir entrückt sind oder wenn wir eben auch gestorben sind. Vorher gibt es in der Regel kein Wiedersehen mehr. Bei Gott ist das anders. Gott sieht das Entschlafen an, wie wenn jemand entschlafen ist. Wenn ich einen Bruder habe, der schläft, dann ist es für mich ein leichtes, ihn ein bisschen zu rütteln und er wacht auf. Oder ihm etwas zuzusagen und er wacht auf. Genauso ist es für unseren Gott. Wenn jemand verstorben ist, dann ist es für ihn ein leichtes, diesen Verstorbenen aus diesem Zustand herauszuholen. Der Zustand dieser Entschlafenen ist bis zur Entrückung nicht so einfach zu erklären. Es gibt ja solche, die sagen, dass die Gläubigen bis zur Entrückung eben dann schlafen. Das heißt, ihr Bewusstsein ist irgendwie herabgesetzt oder sie haben vielleicht sogar gar kein Bewusstsein bis zur Entrückung. Andere sagen, nein, sie sind nach dem Tode mit ihrem Bewusstsein auch gleich bei Gott. Ich möchte hier mal meine Ansicht weitergeben. Ich bin der Ansicht, dass nicht alle verstorbenen Gläubigen sich in diesem Zustand des Schlafens befinden. Also nicht alle verstorbenen Gläubigen. Ich werde dann das im Laufe des Tages noch näher erklären. Ich glaube nicht, dass Paulus jetzt schläft und erst dann wieder zum Bewusstsein kommt, wenn die Entrückung der Gemeinde stattfindet. Ich glaube auch nicht, dass Mose und Elia friedlich geschlafen haben und für die Begegnung mit dem Herrn auf dem Berg der Verklärung kurz geweckt wurden. Also sie haben ja, Mose und Elia waren ja tot und waren wo auch immer, ich sage jetzt mal im Totenreich und vielleicht dort, wo auch der Schoß Abrahams ist. Ich will jetzt das mal offen lassen. Und dann hat ja Jesus seine Jünger oder einige seiner Jünger mitgenommen auf den Berg der Verklärung und da sind ihm dann Mose und Elia erschienen. Und ich glaube nicht, dass diese beiden Männer kurz auferweckt wurden, damit sie da mit Mose und Elia sprechen können, sondern ich glaube, dass Mose und Elia auch vor dieser Zeit ein höheres Bewusstsein hatten, ein weit höheres, als wir es heute haben. Denn die Mose und Elia haben ja mit Jesus über den Ausgang, über seinen Ausgang gesprochen. Das heißt, die sind schon informiert, die waren schon informiert über die Dinge, die jetzt kommen werden, gerade in Bezug auf den Ausgang von unserem Herrn Jesus. Also hier ist das auch ein Hinweis darauf, dass hier gerade die meisten Gläubigen in einem höheren Bewusstsein sind. Das heißt, keinesfalls in einer Bewusstlosigkeit. Jesus macht ja in Matthäus 22, Vers 32 auch folgende Aussage, die sehr aufschlussreich ist. 22, Vers 32. Gott ist, ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Diesen Ausspruch von Jesus, den er hier zitiert, finden wir in 2. Mose 3, Vers 6, als Gott mit Mose sprach. Damals waren die Patriarchen aber bereits gestorben. Also diese drei Patriarchen, die hier genannt werden, die waren damals bereits tot. Und jetzt sagt hier Jesus, Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden und nimmt Bezug auf diese drei Patriarchen. Jesus bezeichnet also diese Verstorbenen als Lebende. Diese Lebenden haben mit Sicherheit ein noch viel höheres Bewusstsein als wir jetzt heute. Aus all diesen Überlegungen gehe ich davon aus, dass nur ein Teil der verstorbenen Gläubigen zu den Entschlafenen gehört. Man kann natürlich sagen, das wäre auch möglich, dass man sagt, alle Gläubigen gehören zu den Entschlafenen, aber alle haben schon als Entschlafene ein höheres Bewusstsein. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es solche gibt, die wirklich noch schlafen, die ein herabgesetztes Bewusstsein haben und solche, die aktiv leben im Jenseits. Ich werde dann noch erklären, warum ich das so sehe. Also wenn jemand hier fragen möchte, das kommt noch. Warum ich hier zwei verschiedene Stufen sehe.
Gehst du noch auf den Hebräertext mit der Wolke von Zeugen um uns ein? Oder?
Ja, auch ein Stück weit noch. Vielleicht dann kommt das. Das kommt wahrscheinlich noch und sonst kannst du da noch dran. Also, Jesus bezeichnet die als Lebenden. Ich denke, es hat hier, ich weiß das von einigen Brüdern, die haben hier heftig gestritten. Die einen sagen, nein, man schlaft bis zur Entrückung und andere sagen, man ist nach dem Tod als Gläubiger beim Herrn und hat ein höheres Bewusstsein. Darüber streiten, das müssen wir auf jeden Fall nicht. Ich finde es auch schade. Für mich ist es gar keine Tragik, wenn man hier zwei verschiedene Ansichten hat, denn wenn ein Bruder das sagt und der andere das, dann fordert das die Zuhörer zum Mitdenken heraus. Und das ist ja das Wichtige, dass wir lernen mitzudenken. Und ich stelle immer wieder fest, dass gewisse biblische Lehrer den Fehler machen, dass sie das Gefühl haben, sie haben alles richtig erkannt und alle Zuhörer müssen jetzt begreifen, dass er die einzige richtige Erkenntnis hat in allen Bereichen. Und hier sehe ich halt ein Stück weit auch eine mangelnde Demut, dass man nicht, dass einem zu wenig bewusst ist. Jeder Bruder hat auch in gewissen Punkten Bereiche, wo er sich eben irrt. Und gerade die Brüder machen dann immer wieder die Fehler, dass sie versuchen, die Zuhörerschaft in eine Abhängigkeit von ihrer Person zu bringen, statt dass sie versuchen, die Zuhörerschaft in eine geistliche Selbstständigkeit hineinzuführen. Das ist das Ziel. Es ist immer das Ziel, dass die Zuhörerschaft in eine Selbstständigkeit hineinkommen, und das kann dann durchaus auch bedeuten, dass der Schüler dann einmal eine eigene Meinung bekommt und nicht in allen Punkten gleich denkt wie der Lehrer. Also bei mir war es so, mein Großvater war mein Lehrer in geistlichen Dingen, und ich habe natürlich als Teenager und als junger Mann habe ich die Meinungen meines Großvaters gänzlich alle übernommen, bis ich dann ein gewisses Alter hatte und auch ein gewisses Bibelwissen, wo ich merkte, nein, da sehe ich heute, habe ich heute eine andere Schau, das sehe ich heute anders. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir hier nicht streiten, aber dass wir durchaus sachlich über verschiedene Ansichten reden dürfen und sie vor allem anhand der Bibel prüfen. Für mich ist wichtig, dass jeder Wortverkündiger sagt, ich glaube allem, was geschrieben steht, für mich ist das die Grundlage, ich will hier nichts wegnehmen und ich will hier nichts hinzufügen. Wenn aber die einzelnen Brüder, die diese Ansicht haben, unterschiedliche Auslegungsmeinungen haben, dann finde ich das gar keine Tragik. Für mich wäre es sehr gut denkbar, dass die Entschlafenen einen ganz ähnlichen Status haben wie die fünf klugen Jungfrauen, die bis Mitternacht schlafen. Wir werden das heute Morgen noch näher anschauen. Wir wissen ja, es sind 10 Jungfrauen, alle 10 schlafen, 5 sind klug, weil sie genug Öl, sprich Heiligen Geist haben, und werden dann um Mitternacht mit entrückt. Tröstlich ist für mich auf jeden Fall, dass Gott die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen wird. Paulus sagt in Bezug auf die übrig gebliebenen Folgendes. In Vers 15, also 1. Thessalonicher 4, Vers 15. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, also es gibt vielleicht einige von uns, die werden übrig bleiben, bis der Herr kommt, bei der Entrückung, dass wir, eben wenn wir übrig bleiben würden bis zur Entrückung, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Also es ist nicht so, dass die bis zur Entrückung leben, dann eben den anderen zuvorkommen werden. Und diese Aussage erstaunt mich ein bisschen, weil bei den Thessalonichern offensichtlich die Auffassung vertreten wurde, alle verstorbenen Gläubigen können bei der Entrückung nicht dabei sein, weil sie nicht mehr leben, nur die Lebenden sind bei der Entrückung dabei und die Toten kommen zu spät. Also die hatten die Angst, dass die Toten, die Gläubigen, die gestorben sind, dass die zu spät kommen. Und hier will Paulus einen klaren Gegenpol setzen und sagen, nein, es ist nicht so, dass die zu spät kommen, sondern die werden zuerst auferweckt und dann werden wir mit ihnen zusammen dem Herrn entgegengerückt in die Wolken. Also vielleicht dachten sie, die Toten in Christus werden erst bei der allgemeinen Auferstehung nach der Entrückung auferweckt. Ich weiß nicht, was sie dachten. Paulus muss auf jeden Fall klarstellen, die Lebenden kommen den Toten nicht zuvor. Sie sind nicht vorher beim Herrn, sondern zur gleichen Zeit. Die Thessalonicher hatten also eine große Sorge. Die verstorbenen Gläubigen könnten erst später dazukommen, oder vielleicht dachten einige sogar, die könnten überhaupt nicht mehr dazukommen. Wie dem auch sei, die Gläubigen von heute haben ähnliche Sorgen. Viele denken, was geschieht mit meinen Eltern, die nicht gläubig waren und die bereits im Sarg liegen? Gibt es für meinen ungläubigen Freund, der kürzlich umgekommen ist, noch Hoffnung? Ohne Zweifel gibt es für viele Ungläubige noch schwerste Gerichte im Feuersee, aber die Bibel verkündigt uns keine Hoffnungslosigkeit. Im Gegenteil, Paulus darf uns in Römer 8, Vers 20 bis 21 eine ganz große Hoffnung weitergeben. Er sagt hier nämlich, denn die Schöpfung, und zur Schöpfung gehört alles, was Gott geschaffen hat, ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Auf Hoffnung hin, dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit frei gemacht werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Da ist also eine ganz große Hoffnung da für eine gesamte Schöpfung. Bei der Entrückung spielen die akustischen Aspekte offenbar eine große Rolle. Beide Stellen aus den Paulusbriefen betonen die Betätigung eines Instrumentes. Nämlich in 1. Thessalonicher 4,16, denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme des Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Und die ähnliche Stelle in 1. Korinther 15, Vers 52, das ist ja die andere Stelle, 1. Korinther 15, Vers 52, wo es auch um die Entrückung geht, um die Verwandlung. Da lesen wir, wir werden aber alle verwandelt werden in einem Nu, in einem Augenblick bei der letzten Posaune. Denn Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich und wir werden verwandelt werden, denn das Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und das Sterbliche Unsterblichkeit. Was wird das für ein wunderbarer, gewaltiger Vorgang sein? Bevor ich etwas zur chronologischen Einordnung der Entrückung sagen möchte, will ich noch einige andere Aspekte der Entrückung kurz beleuchten. Bei der Entrückung wird der Herr ganz persönlich vom Himmel herabsteigen, uns entgegenkommen. Das lässt er sich nicht nehmen, denn auch er sehnt sich nach uns. Auslöser ist ein Befehlsruf, wie wir gelesen haben, und die Stimme eines Erzengels oder Anfangsengels, könnte man auch übersetzen. Ob der Befehlsruf vom Vater erklingt, will ich hier einmal offen lassen. Jesus aber kommt vermutlich nur bis in den Lufthimmel hinein. Also für die Welt unsichtbar. Verstorbene in Christus werden zuerst auferstehen, und zwar als Unverderbliche, und wir werden verändert oder verwandelt werden. Ob es zwischen der Totenauferstehung und der Entrückung eine kurze Übergangszeit gibt, kann ich nicht sagen. Es gibt Ausleger, die sagen, dass die Toten zuerst auferstehen werden, dass sie vermutlich einigen Gläubigen begegnen werden und dann kommt die Entrückung. Das will ich offen lassen, man kann es biblisch nicht beweisen, wäre aber nicht unmöglich. Bei der Verwandlung werden wir in unertödliches, unverwesliches Leben hineinschlüpfen. Das Vergängliche muss Unvergänglichkeit anziehen. Es ist ein ganz geheimnisvoller Vorgang, wenn wir uns vorstellen, da wird etwas Unvergängliches über uns gestülpt oder wir dürfen hineinschlüpfen in dieses Unvergängliche und das führt dann zu einer totalen Umwandlung unseres Daseins. Wir werden dann unertödliches, unverwesliches Leben haben, auch dem Leibe nach. Also unser Leib wird umgewandelt. Also es kommt zu einer Überkleidung mit der Behausung aus dem Himmel. Wir lesen das in 2. Korinther 5, Vers 2 bis 4. Hier geht es um eine Behausung aus dem Himmel. 2. Korinther 5, 2. Denn in diesem freilich seufzen wir und sehnen uns danach, mit unserer Behausung aus dem Himmel überkleidet zu werden. Es gibt also hier ein neues Gewand. Das ist dieses neue Kleid, ist der neue Leib, der Geistesleib, gleichzeitig als Behausung dargestellt. An einer anderen Stelle spricht man ja von unserem Leib, hier dieses Fleisch, ist ja wie eine Zelthütte, ein irdisches Zelt. Und diese Behausung aus dem Himmel ist dann eine neue Leiblichkeit, mit der wir dann überkleidet werden. Während oder nach der Verwandlung werden wir mit den Verstorbenen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen. Also irgendwie werden wir dann von Wolken umgeben mit diesen Verstorbenen und werden dann entrückt dem Herrn entgegen. Also der Herr wird wahrscheinlich in den Lufthimmel herabkommen, unsichtbar für die Welt. Die Toten werden auferstehen, werden verwandelt. Wir werden überkleidet mit der Behausung aus dem Himmel und dann werden wir in Wolken dem Herrn entgegengerückt. So ein möglicher Ablauf bei der Entrückung. Und diese Wolken, das ist etwas ganz Geheimnisvolles. Michael hat schon angedeutet, Hebräer 12, Vers 1 legt nahe, dass diese Wolken, das sind nicht einfach die Wolken, die wir mit unseren natürlichen Augen sehen, sondern dass es sich hier um eine Wolke vom Zeugen handelt. Deshalb lasst uns nun auch, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die leicht umstrickende Sünde ablegen. Die große Wolke von Zeugen, die wird ja in Hebräer 11 vorher genannt, das sind alle diejenigen, die durch Glauben Werke vollbrachen, nicht aus Gesetzeswerken heraus, nicht aus Gesetz heraus, sondern aus dem Glauben heraus, haben sie gehandelt, haben sie gelebt, und diese Glaubenshelden, die hier bezeichnet werden, die werden jetzt in Hebräer 12 als eine Wolke von Zeugen angeschaut. Das heißt, diese Glaubenshelden, wenn ich jetzt das mal so sagen darf, werden sich um uns befinden und werden mit uns dann zum Herrn hinaufgetragen.
Werden oder sind um uns? Weil da steht um uns,
ja,
uns umgebend.
Haben. Ich denke, dass sie heute schon um uns herum sind und dann werden sie gleichzeitig eine Wolke noch zusätzlich, oder wie soll ich sagen, zusätzlich bilden, dann bei der Entrückung in einer ganz besonderen Weise. Aber ich will das jetzt auch mal offen lassen.
Mhm. Also es könnte durchaus sein, dass die jetzt heute hier anwesend sind, ein Teil davon.
Könnte ich mir vorstellen. Ich würde es nicht ausschließen. Ja. Das ist ein Stück weit vielleicht auch noch ein Geheimnis. Mhm.
Darf ich auch noch eine Frage? Und zwar haben wir ja jetzt in Vers 16 ein anderes Wort für die Entschlafenen. Wir haben ja jetzt hier die Erstorbenen, die Nekroi.
Ja.
Ist das mit vielleicht auch eine Tendenz, dass es drei Gruppen dann gibt bei der Entrückung?
Könnte ich mir vorstellen, ich will diese drei Gruppen.
Und die Jesus, also die Ausauferstandenen, hier die Erstorbenen, die dann wirklich noch in den Gräbern sind und die, die leben.
Könnte ich mir vorstellen. Ich möchte auch die drei Gruppen dann mal im Laufe des Tages noch kurz darstellen. Die erste Gruppe, das ist eigentlich die Gruppe, die wach ist bis Mitternacht. Wir finden eine Versammlung in Troas, wo Paulus bis Mitternacht spricht. Da gehe ich dann näher drauf ein. Und in dieser Versammlung sind eigentlich alle wach, bis auf einer. Den werden wir auch noch näher anschauen. Und die hören dem Paulus zu, die hören also seine Botschaft, sind wach bis Mitternacht. Wir werden auch noch sehen, was Mitternacht bedeutet. Währenddem die 10 Jungfrauen alle schlafen, also bei den 10 Jungfrauen gibt es solche, die schlafen bis Mitternacht, haben aber genug Geist, genug Öl, um die Lampen anzuzünden, das heißt das prophetische Wort anzuzünden, damit sie mit entrückt werden, währenddem die 5 törichten Jungfrauen, die haben dann eben zu wenig Geist und werden nicht mit entrückt. Also hier sehe ich auch eine gewisse Dreiteilung, das könnte mit dem zusammenhängen, aber möchte ich hier vielleicht auch ein bisschen noch offen lassen. Ja, offensichtlich findet die Begegnung mit dem Herrn im Lufthimmel statt. Ab dann werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Welch eine wunderbare Verheißung. Im Alten Testament finden wir auch schon einen Hinweis auf die Entrückung. Jesaja 57, Vers 1. der Gerechte kommt um, das wäre dann Jesus Christus, aber es gibt keinen, der es zu Herzen nimmt. Es ist ja so, dass es beim Sterben Jesu kaum einer gibt, der es zu Herzen nimmt. Und jetzt macht hier Jesaja einen Sprung. Und die treuen Männer, die Männer der Treue, das sind auch die Männer des Glaubens, gehören natürlich die Schwestern auch dazu, werden hinweggerafft. Und jetzt ist interessant, ohne dass jemand es beachtet. Ja, vor der Bosheit wird der Gerechte hinweggerafft, er geht ein zum Frieden, sie ruhen auf ihren Lagerstätten, jeder, der seinen geraden Weg geht. Für mich ist dieser Hinweis, ohne dass jemand es beachtet, sehr wichtig. Ich vermute, dass eben die Entrückung nicht ein Ereignis ist, das ein weltweites Aufsehen erregt, wie es vielleicht viele Gläubige denken. Sondern bei der Entrückung finden ganz gravierende, Ereignisse statt, die die Welt ein bisschen ablenkt von der Entrückung. Also es ist ja so, Paulus und Silas sind im Gefängnis, um Mitternacht gibt es ein Erdbeben. Es gab auch ein Erdbeben bei der Auferstehung Jesu aus den Toten und bei der Entrückung gibt es auch eine Auferstehung. Ich gehe davon aus, dass es bei der Entrückung sehr große Erdbeben geben wird, vielleicht auch andere Katastrophen und dass unser Fehlen von der Welt vielfach auch damit erklärt wird, die sind irgendwie in der Katastrophe auch mit umgekommen. Also es gibt sicher einige, die merken, hier stimmt was nicht. Das will ich nicht ausschließen. Aber es wird nicht so sein, dass in jeder Tageszeitung eine Schlagzeile sein wird, die Gläubigen sind alle weg. Ja, das glaube ich nicht. Und ich denke, es wird wirklich ein Ereignis sein, wo man nicht so stark beachtet, nur Einzelne werden es beachten. Und die Welt, die sowieso Mühe hat mit den Frommen, weil sie ja so intolerant sind, in Anführungszeichen, die ist dann gar nicht ganz unglücklich, wenn dann die Störenfriede weg sind. Das ist so meine Interpretation auch dieser Aussage. Ja, dann ruhen wir nach der Entrückung in Frieden und wir haben unser Ziel erreicht. Die chronologische Einordnung der Entrückung in das endzeitliche Geschehen ist alles andere als einfach. Gerade der Umstand, dass die Entrückung bei der letzten Posaune stattfindet, legt den Schluss nahe, dass es sich hier um die siebte Posaune aus der Offenbarung handelt. In der Bibel finden wir nur in der Offenbarung mehrere Posaunen. Und wenn jetzt Paulus sagt, bei der letzten Posaune, dann kommen wir hier vielleicht ein bisschen ein Problem, nämlich, dass die Entrückung erst dann stattfindet, wenn die letzte Posaune, die siebte Posaune, ertönt. Erst dann wird die Entrückung stattfinden und das beunruhigt wahrscheinlich viele Gläubige, weil sie dann denken, ja, dann werden wir ja alle sieben oder sechs Posaunengerichte miterleben. Das ist natürlich ein Stück weit ein Problem. Aber ich werde dieses Problem aus meiner Sicht insofern lösen, ich glaube es auch lösen zu können, weil ich in der Endzeit zwei Entrückungen sehe. Ich werde dann noch näher darauf eingehen. In 1. Korinther 15, 52 ist also von einer letzten Posaune die Rede. Und der Schluss liegt nahe, dass das auch die letzte Posaune aus der Offenbarung sein wird. Dann möchte ich noch Offenbarung 10, Vers 7 lesen. Offenbarung 10, Vers 7. Da heißt es, sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er posaunen wird, wird auch das Geheimnis Gottes vollendet sein, wie er es seinen eigenen Knechten, den Propheten, als frohe Botschaft verkündigt hat. Jetzt wissen die meisten Ausleger, dass das Geheimnis Gottes der Christus ist. Nämlich Kolosser 2, Vers 2 finden wir diesen Hinweis. Hier wird uns gezeigt, was das Geheimnis Gottes ist, nämlich der Christus. Damit ihre Herzen getröstet werden, vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit des Verständnisses, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, das ist Christus. Ich bin davon überzeugt, dass hier der Christus, dass hier nicht nur das Haupt gemeint ist, weil wenn nur das Haupt gemeint wäre, dann müsste man sagen, ja, Jesus ist ja jetzt beim Vater, der ist ja eigentlich schon vollendet. Nein, hier ist Haupt und Glieder gemeint, das heißt, der Gesamtchristus ist das Geheimnis Gottes und das Geheimnis Gottes ist erst bei der siebten Posaune vollendet. Erst dann werden alle Glieder am Leibe Jesu mit ihm vereinigt sein. Aufgrund dieser Stellen dürfte die zeitliche Einordnung der Entrückung klar sein. Trotzdem gibt es ein Problem. Würde die Entrückung der Gemeinde erst mit dem Beginn der siebten Posaune beginnen, müsste sie einen Großteil der Siegel und alle sechs Posaunengerichte miterleben. Die Posaunengerichte enden vermutlich in der Mitte der letzten sieben Jahre, also 3,5 Jahre vor dem Ende des Zeitalters. Dadurch würde die Entrückung relativ spät stattfinden. Ich habe das hier ein bisschen deutlich gemacht. Das sind die letzten sieben Jahre hier und das sind die Mitte der letzten sieben Jahre. Und hier ist die siebte Posaune, wird hier erklingen. Ich schreibe das mal hier hin, siebte Posaune. Und hier ist das Geheimnis Gottes vollendet. Und deshalb gibt es auch Ausleger, die sind der Meinung, die Gemeinde kommt noch in diese letzten sieben Jahre hinein und wird dann erst in der Mitte der letzten sieben Jahre entrückt. Am Schluss würde die Entrückung keinen Sinn mehr machen, weil dann sowieso die Erde quasi im Feuer untergehen wird und hier, ab hier wird ja dann das tausendjährige Reich, hier ist dann das tausendjährige Reich ab hier. Also von daher muss die Entrückung spätestens da stattfinden. Aber jetzt gibt es noch ein anderes Kapitel und zwar dürfen wir aus der Bibel wissen, nämlich aus Psalm 90, Vers 4, dass ein Tag bei Gott wie 1000 Jahre sind. Wir haben also, wenn das ein Abschnitt von 1000 Jahre sind, dann ist ein Tag wie 1000 Jahre. Aber 1000 Jahre sind nicht nur wie ein Tag, sondern 1000 Jahre sind auch wie eine Wache in der Nacht. Und gemäß Markus 13, Vers 35, wer das mitschreiben will, 13, Vers 35, besteht eine Nacht aus 4 Nachtwachen. Das heißt, eine Nacht im prophetischen Sinn dauert in der Regel 4000 Jahre. Und das ist eigentlich auch hier passiert. Hier haben wir den Fall Adams. Hier wurde es Nacht, hier war die Sonne noch, war es noch hell. Und beim Fall wurde es Nacht. 1000 Jahre später ist nichts Besonderes passiert, hier ist die Sintflut schon stattgefunden. 2000 Jahre später hat Abraham gelebt, oder fast weiter, also ein bisschen nach 2000 ist er auf die Welt gekommen dann. 1000 Jahre später hat Salomo gelebt und 1000 Jahre später kommt Jesus Christus auf die Welt, wobei ich der Überzeugung bin, dass die 4000 Jahre ab Adams Fall erst enden mit der Zeit, wo Jesus 30 Jahre alt war. Also diese erste Nacht hat erst geendet, als Jesus 30 war. Warum? Weil es heißt, in der Nacht, da wirkt niemand, nämlich dieser eine, Christus, der hat nicht gewirkt. Erst mit 30 Jahren begann sein Wirken und dann hat er 3,5 Jahre gelebt und das war eigentlich, hier hätte die Sonne aufgehen müssen, die ist hier auch aufgegangen, aber nur für 3,5 Jahre, dann haben sie den Messias weg beseitigt und es wird wieder Nacht. Jetzt kann mir natürlich jemand sagen, also das ist völlig unlogisch, wenn hier es Tag wird, muss es ja mal 1000 Jahre Tag werden.
Es ist tatsächlich so, dass wir in Jesaja 21, Vers weiß ich nicht auswendig, heißt es, Wächter, Wächter, wie weit ist es in der Nacht? Und dann sagt der Wächter, es kommt der Tag und sogleich wieder die Nacht. Das heißt, dieser Tag hier, diese 3,5 Jahre, das ist ein verkürzter Tag von 1000 Jahren. Und wir werden sehen, der Verkürzungsmaßstab von 1000 auf 3,5, den finden wir mehrfach in der Bibel. In der Bibel finden wir diesen Verkürzungsmaßstab mehrfach. Ich werde dann nachher noch die Stellen sagen. Also, bei Golgatha beginnt wieder eine Nacht. Das ist ums Jahre 28, 30, 32, da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Beginnt wieder eine Nacht und wir sind heute nahe bei Mitternacht. Das heißt, also wenn hier die Nacht beginnt, erste Nachtwache, zweite Nachtwache und nach der zweiten Nachtwache ist Mitternacht. Und hier um Mitternacht, das wissen wir, das werde ich noch zeigen, aus dem Gleichnis der Jungfrauen gibt es ein Geschrei, siehe, der Bräutigam kommt. Also hier um diese Zeit kommt der Bräutigam das erste Mal. Und aus meiner Sicht werden hier um Mitternacht die 5 klugen Jungfrauen und die wachende Gemeinde, die in Troas, bei Troas dargestellt wird, hier entrückt. Hier geht es zum Herrn. Und jetzt, dann finden nachher die letzten 7 Jahre statt. Und hier sind dann die 7 Posaunen, die hier stattfinden. Und bei der letzten Posaune gibt es noch eine Entrückung, und zwar die Entrückung des männlichen Sohnes. Wir wissen aus der Offenbarung, dass die Frau, die mit der Sonne bekleidet ist, das dürfte das Volk Israel sein, die gebiert einen männlichen Sohn. Könnten die 144.000 sein aus Israel, die eben zum Leibe Jesu gehören und die hier entrückt werden. Das sind nicht die Nationengläubigen, sondern die Gläubigen aus Israel, die hier in der Mitte der letzten 7 Jahre entrückt werden. Und erst nach dieser zweiten Entrückung ist der Leib Jesu vollendet. Das heißt, der Gesamtchristus vollendet. Mit anderen Worten, bei der letzten Posaune ist das Geheimnis Gottes vollendet, der Christus vollendet. Also auch hier bin ich der Ansicht, dass die letzten 2 Nachtwachen, die ja nochmals 2000 Jahre dauern müssten, dass diese verkürzt werden auf je 3,5 Jahre. Weil es hier eine Verkürzung gegeben hat und vermutlich, das kann man zwar biblisch nicht beweisen, aber vermutlich auch hier einen verkürzten Tag gab. Ich vermute, dass Adam 3,5 Jahre im Paradies war. Und dass es hier einen verkürzten Tag gibt, kann ich aber nicht beweisen. Es gibt auch Ausleger, die sagen, Adam war 1000 Jahre im Paradies, wäre auch möglich, würde ich nicht ausschließen. Aber auf jeden Fall sehe ich hier einen verkürzten Tag und ich sehe hier auch eine Zeit, die verkürzt wird. Von daher gibt es aus meiner Sicht eine erste Entrückung und eine zweite Entrückung. Weil es ist ganz eindeutig, der Bräutigam kommt um Mitternacht und Mitternacht ist rund 2000 Jahre nach Golgatha oder aber 2000 Jahre nachdem er 30 Jahre alt geworden ist. Da sind sich die Ausleger auch ein bisschen unterschiedlicher Meinung. Es gibt solche, die sagen, diese 3,5 Jahre seien in diesen 1000 Jahren integriert und andere sagen, es wäre durchaus möglich, dass diese letzten 2000 Jahre, die beginnen quasi mit Golgatha. Hier gibt es sicher noch Auslegungsspielraum. Auf jeden Fall dürfen wir wissen, dass um Mitternacht eine erste Entrückung stattfindet. Mir ist wichtig, dass hier diese Ordnung verstanden wird. Haben das alle irgendwie, können das alle irgendwie nachvollziehen? Oder gibt es hier noch eine Frage? Weil das ist für mich dann auch ein Stück weit Grundlage für viele Auslegungen, die wir vielleicht heute noch hören. Ja?
Wenn Sie sagen, erste Entrückung, ja, dann wären wir ja auch dann so weit. Dann wäre ja dieses Denken, wir müssen die große Trübsal noch mitmachen bis zur 7. Posaune.
Ja, eben, weil wir gehören zu den Nationenchristen, die hier entrückt werden. Ja. Und hier bei der zweiten Entrückung wird eben nur der männliche Sohn entrückt und wir gehören nicht zum männlichen Sohn, aber der männliche Sohn gehört zum Leib Christi. Also das ist noch der letzte Teil, der da dazugefügt wird.
Nein, das 24 Uhr ist vor der Trübsal.
Das ist vor der Trübsal.
Ach so.
Ja, Entschuldigung, dann habe ich das falsch verstanden. Also die Trübsalzeit, das sind die letzten 7 Jahre hier. Ja, hier sind die letzten 7 Jahre und hier ist Mitternacht, vor der Trübsal. Also es ist ganz klar, eine Entrückung findet um Mitternacht statt, das kann man biblisch eindeutig beweisen, dass eine Entrückung um Mitternacht stattfindet. Und die meisten Ausleger sind sich aber auch einig, dass die siebte Posaune eben bereits in der Mitte der letzten 7 Jahre stattfindet. Und deshalb, aber weil man hier nur eine, es gibt andere, die sagen, es gibt nur eine Entrückung und deshalb meinen sie, dass die Gemeinde in diese Trübsalzeit hineinkommt, oder?
Ja. Sagen Sie nochmal die Namen zu 21 Uhr und 24 Uhr. Was haben Sie da genannt?
Also hier.
Genau.
Also ja, da habe ich nur kurz erwähnt, hier ist die Sintflut. Hier war die Sintflut, etwa 1500 nach Adam. Hier um diese Zeit ist Noah geboren. Hier um diese Zeit, das heißt 2000 Jahre nach Adam, genau genommen 2008 nach Adam, ist Abraham geboren. Hier um 2500 ist der Auszug aus Ägypten. Hier ist also das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen. Hier in dieser Zeit hat David und Salomo gelebt. Hier ist die, in dieser Zeit war die, die babylonische Gefangenschaft. Und dann ist hier noch die Makkabäerzeit. Und dann ist hier Jesus geboren. Etwa, ich schätze, 3970 Jahre nach Adams Fall ist Jesus geboren. Und als Jesus 30 war, war wahrscheinlich 4000 nach Adams Fall. Und nachher kommen die 3,5 Jahre, wo er wird. Er ist ja mit 33,5 gestorben am Kreuz. Und dann beginnen natürlich wieder, weil das Licht der Welt weggetan wurde, beginnen wieder zwei Nachtwachen. Und wir stehen heute unmittelbar vor Mitternacht. Also es geht aus meiner Sicht eben keine 50 Jahre mehr, bis der Herr wiederkommt. Aus diesen Überlegungen und natürlich auch aus der Überlegung heraus, dass der Staat Israel, der Feigenbaum ist ein Bild auf den Staat Israel, dass der seit 1948 wieder existiert. Also hier ist die Gründung des Staates Israel, 1948. Und Jesus sagt ja an einer Stelle, diese Generation wird nicht vergehen, bis alles geschehen ist. Eine Generation währt 70, wenn es hochkommt, 80 Jahre. Also von, ich will jetzt hier nicht zu genau rechnen, aber so im Zeitrahmen 2030 herum sehe ich halt das Ende. Aber der Auslegungsspielraum, der ist hier sicher noch ein bisschen da. Und ich habe ein bisschen Mühe, wenn man versucht, die Entrückung so genau zu berechnen. Wichtig ist, dass wir ja alle Zeit bereit sind. Und trotzdem dürfen wir aber auch wissen, dass es sehr viele Hinweise gibt in unserer Bibel, die uns deutlich machen, dass wir wirklich in der letzten Zeit leben. Noch etwas zum Verkürzungsmaßstab. Der Verkürzungsmaßstab von 1000 auf 3,5 finden wir in 2. Mose 7, 34, Vers 7 und Psalm 105, Vers 8. Also, wir sehen aus Matthäus 24, dass der Herr um Mitternacht erscheint. Jetzt mal auf die Uhr. Ja, jetzt machen wir gerade Pause. Dass er da um Mitternacht erscheint. Das heißt, hier muss eine erste Entrückung stattfinden. Ja, dann möchte ich hier eigentlich.
Können wir die zwei Bibelstellen machen?
Ja, klar. Das war 2. Mose 34,7. Hier geht es um etwas anderes, um Psalm 105, Vers 8. Hier geht es, der seine Güte bis auf 1000 und heimsucht bis ins dritte oder vierte Glied. Also hier sehen wir einfach 1000,
Generationen und die Heimsuchung geht ins dritte, vierte Glied. Das heißt, wir haben hier auch ein Verhältnis von 1000 zu 3,5, wenn man das mal so mathematisch ausdrücken darf. Von daher hat dieser verkürzte Tag hier und diese beiden verkürzten Nachtwachen machen hier eigentlich absolut Sinn. Wir haben hier die Mitternacht und hier ist dann sieben Jahre später ist dann wieder Sonnenaufgang. Hier beginnt nämlich das tausendjährige Reich aus meiner Sicht. Hier beginnt tausendjähriges Reich. Ich glaube, wir machen Pause, wir haben ja nachher noch Möglichkeit, Fragen zu stellen.
Mhm. Gut. Wollen wir eine Pause machen bis um 11:30? Wir machen es wie immer für die, die zum ersten Mal da sind. Wir haben draußen Getränke. Ihr könnt euch bedienen und um 11:30 machen wir dann weiter.
Hinweis, wer es nicht weiß, die Toiletten befinden sich den Gang ganz durchgehen und dann rechts ist noch ein kleiner Gang, dort befinden sich die Toiletten. Sucht.